Ein Hörsaal, aber sie sind ja nicht ganz so viele wie bei den grundständigen Vorlesungen. Ich bin Bernd Ladwig, ich lehre hier politische Theorie und Philosophie seit einigen Jahren und will in dieser Vorlesung für diejenigen, die im Studium schon etwas fortgeschrittener sind, eine Einführung geben in Theorien der Gerechtigkeit. Ich habe diesen Veranstaltungstyp, also Vorlesungen, die sich an Fortgeschrittene richten, noch nicht gehalten. Deswegen kann ich wahrscheinlich nicht auf alle Einzelfragen zu den Sie betreffenden Studienordnungen jetzt jede Antwort geben. Ich will nur generell die Idee, so wie ich sie verstanden habe, kurz erläutern. Sie können mit dieser Vorlesung bei einem Beitrag erwerben zu einem Modul im Hauptstudium beziehungsweise im 5., 6. Semester Bachelor. Und Sie haben die Wahl, ob Sie hier eine Teilnahmebestätigung bekommen oder einen Leistungsschein. Was Teilnahmebestätigung angeht, so mache ich das wie immer. Wer mir versichert, er habe regelmäßig und aktiv teilgenommen, dem oder derjenigen bestätige ich das pauschal. Also ich mache keine Anwesenheitslisten. Wäre allerdings auch dankbar, wenn Sie das nicht an die große Glocke hingen. Was die anderen angeht, die einen Leistungsschein erwerben wollten, so würde ich gerne erstmal von Ihnen wissen, wer von Ihnen hat denn die einigermaßen bestimmte Absicht, das zu tun? Wer würde denn gerne einen Leistungsschein haben wollen? Ah ja, das ist überschaubar. Vielleicht mal weiter gefragt, wer von Ihnen würde eine Hausarbeit und wer eine Klausur präferieren? Wer würde eine Hausarbeit bevorzugen? Okay, und wer würde es bevorzugen, eine Klausur zu schreiben? Ei. Also weil ich frage das deshalb, weil ich eigentlich keine Lust habe, ehrlich gesagt, beides anzubieten. Also entweder oder. Hausarbeit oder Klausur. Was? Klausur ist klar, na, ist eben nicht klar. Also. Naja, gut, ja. Naja. Naja, gut, vielleicht. Also passen Sie auf, ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen und sage Ihnen nächste Woche, vielleicht kriegen wir es ja doch hin, dass wir beides anbieten. Also mal gucken, ja. Also jedenfalls, wer möchte, kann also hier eine schriftliche Leistung erwerben, sonst Teilnahme. So, was ich machen möchte inhaltlich ist, Ihnen einen Überblick zu geben über vor allen Dingen zeitgenössische Diskussionen in der politischen Theorie und Philosophie. Und der Gerechtigkeitsbegriff scheint mir dafür gut geeignet, weil sehr viele Diskussionen, vor allem in der normativen politischen Theorie, und das verstehe ich hier jetzt mehr oder weniger gleichbedeutend mit politischer Philosophie, unter dem Stichwort Gerechtigkeit geführt werden. Gerechtigkeit ist ein Riesenthema, das werden Sie sehen, und es ist mir nicht leicht gefallen, einen Gesichtspunkt zu finden, unter dem ich das Thema einigermaßen eingrenzen kann. Ich will nur im Vorgriff sagen, dass der Gesichtspunkt im Wesentlichen der sein wird, dass ich mich auf Fragen der verteilenden oder distributiven Gerechtigkeit beschränken will. Nicht beschränken, aber konzentrieren will. Da gehört allerdings auch dazu, sich anzugucken, was gegen einen Vorrang der verteilenden Gerechtigkeit im zeitgenössischen politischen Denken eingewendet wird, denn das ist nicht unstrittig. Das heißt aber, ich werde etwa Fragen der Demokratietheorie oder Fragen der Strafgerechtigkeit, einschließlich der Frage, ob es sogenannte gerechte Kriege geben kann und ähnliche Fragen in dieser Vorlesung nicht zentral behandeln. Weil ich denke, dass die um Fragen gerechter Verteilung sich rankenden Vorschläge und Diskussionen schon für sich genommen ein derartig großes Terrain abdecken, dass ich mit der halbwegs fairen und für Sie verständlichen Darstellung dieser Debatten alle Hände bzw. den Mund voll habe. Also, das wird die Einschränkung sein. Ich will Sie auch ein bisschen geh- oder missbrauchen, je nach Deutung, dafür, dass ich diese Vorlesung benutze, um gleichzeitig an einem Buch zu Gerechtigkeitstheorien weiterzuschreiben. Und ich werde also versuchen, meine positiven wie negativen Erfahrungen mit dem Fortgang dieser Vorlesung in das Buch einfließen zu lassen, sodass sie also, indem sie mich etwas fragen oder indem sie mich an bestimmten Punkten kritisieren, sozusagen beitragen können zum Gelingen dieses Buches, ohne dass ich sie dann hinterher im Vorwort dafür in Haftung nehme. Also die Verantwortung für alles, was schiefläuft, trage natürlich ich. Ich wollte nur sagen, also ich habe das Thema nicht ganz uneigennützig gewählt, weil ich dazu eh was schreiben muss und ich will, neudeutsch gesprochen, Synergieeffekte haben zwischen dem, was ich hier in der Lehre mache und dem, was ich in der Forschung zurzeit mache. Okay, das vielleicht zu den Präliminarien. Bevor ich auf diese Geschichten hier eingehe, will ich Ihnen in wenigen knappen Worten, was Organisatorisches noch vorweg. Es gibt zu dieser Vorlesung keinen Reader. Ich werde aber Texte, die ich besonders einschlägig finde für das, was ich sagen will, und insbesondere natürlich Texte, auf die ich etwas eingehender eingehen werde, auf Blackboard zur Verfügung stellen. Für den technischen Support ist Nina Engwig zuständig, eine meiner studentischen Hilfskräfte. Und Sie können sich an sie wenden, wenn Sie Schwierigkeiten des Zugangs haben oder auch, wenn Sie Vorschläge haben, was wir auf Blackboard für alle zur Verfügung stellen sollen. Da wäre ich ausdrücklich für dankbar. Ja? Also haben Sie keine Scheu, da Vorschläge zu machen. Jetzt aber in notwendiger Weise groben Worten ganz knapp, was ich machen will, was ich in jedem Fall machen will und was ich vielleicht auch noch schaffe, wenn die Zeit dafür reicht. Ich möchte zwei Behauptungen mehr oder weniger durch diese Vorlesung hindurch überprüfen, von denen ich mal ausgehen möchte, weil sie mir erst einmal schlüssig scheinen. Die eine Behauptung lautet, begrifflich betrachtet hat Gerechtigkeit von vornherein etwas mit Gleichheit zu tun. Oder ganz schlagwortartig, Gerechtigkeit ist richtig verstandene Gleichheit. Das ist eine sehr umstrittene These, aber ich will dieser These, gerade weil sie umstritten ist und weil ich sie auf den ersten Blick ganz plausibel finde, nachgehen und Ihnen damit natürlich zur Diskussion stellen. Die zweite, meine Überlegung anleitende Ausgangsvermutung ist, dass Gerechtigkeit, das hatte ich vorhin schon angedeutet, in erster Linie Gerechtigkeit der Verteilung oder distributive Gerechtigkeit meint. Also, um diese beiden Ausgangsannahmen zusammenzuführen, Gerechtigkeit meint in erster Linie eine recht verstandene Gleichheit der Verteilung. Das ist die Annahme und diese Annahme ist in ihren beiden Teilen hinreichend umstritten, sodass ich Ihnen etwas vorstellen will, was einerseits den Stand der Debatte ein bisschen wiedergibt, aber auch mich selber als jemand, der in dieser Debatte Partei nimmt, auch nicht völlig unkenntlich macht. Ich will das so machen, dass ich zunächst einmal, und damit werde ich heute schon anfangen, ein paar Überlegungen zum Begriff der Gerechtigkeit anstelle. Denn ich will der Vermutung nachgehen, dass bereits in diesem Begriff der Gerechtigkeit ein solcher Zusammenhang zur Gleichheit insbesondere kenntlich wird. Ich will also ein bisschen Begriffsanalyse, ein bisschen Zerlegung des Gerechtigkeitsbegriffs auf seinen formalen Gehalt hin beginnen. Ich werde dann, wenn ich das gemacht habe, ein paar Überlegungen anstellen, die etwas allgemeinere Fragen der Moralphilosophie betreffen, weil Gerechtigkeit in meinem Verständnis ein zentraler Begriff des moralischen Denkens ist, allerdings vor allen Dingen bezogen auf politische Verwendungskontexte moralischen Denkens. Also Gerechtigkeit betrachte ich jetzt vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt von normativen Erwartungen an politisches Handeln, an politische Ordnungen und Prozesse und dergleichen. Es gibt Gerechtigkeit natürlich auch im Kinderzimmer, es gibt Gerechtigkeit in allen möglichen Mikrokontexten, aber ich will Gerechtigkeit als eine mehr oder weniger politische Angelegenheit in den Mittelpunkt stellen. Aber an die Politik, so denke ich, stellen wir auch moralisch begründete Erwartungen und ich muss etwas über Moral sagen, wenn ich über Gerechtigkeit reden will. Und das wird zum Beispiel die Frage betreffen, wie sich im moralischen Denken sogenannte pflichtenbezogene, zu Konsequenzen bezogenen Überlegungen verhalten. Und ich will dann von da aus etwas sagen über die Arten der Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit und so weiter. Und das wird dann eine Basis bilden, von der aus ich mich dann in einem zweiten Hauptteil der Vorlesung der Geschichte des neueren Gerechtigkeitsdenkens zuwende. Das wird unvermeidlicherweise einsetzen mit einer Nachzeichnung der wichtigsten Überlegungen von John Rawls, denn es gibt einfach keinen Weg an diesem einen Werk, Theorie der Gerechtigkeit von 1971, vorbei, wenn man die heutigen gerechtigkeitstheoretischen Diskussionen nachzeichnen will. Und ich will dann die Diskussion um Rawls vor allem unter zwei Gesichtspunkten verfolgen. Der eine Gesichtspunkt ist, und hier bin ich wieder bei der Rolle, die Gleichheit in meinen Überlegungen spielt, in welchem Sinne eigentlich Verteilungsgerechtigkeit, recht verstandene Gleichheit meinen kann. Der englische Titel, unter dem diese Diskussion geführt wird, lautet Equality of What. Der Begriff geht im Wesentlichen, glaube ich, zurück auf den Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen, der einmal behauptet hat, alle zeitgenössischen, an Rawls anschließenden Gerechtigkeitstheorien und Rawls selber auch, wären im Grunde genommen in einem grundlegenden Sinne Egalitaristen, gingen also schon von Gleichheit als einer Grundnorm aus und legen sie dann aber sehr verschieden aus. Und was das heißen kann, das wird unter dem Stichwort Equality of What diskutiert werden. Dann gibt es aber zweitens auch eine sehr viel radikalere Kritik an der Art und Weise, wie die Diskussion seit Rawls oft geführt wird, nämlich eine Kritik von sogenannten philosophischen Anti-Egalitaristen. Das sind Leute, die auf einer philosophischen Grundlage behaupten, dass Gleichheit und Gerechtigkeit nur in einem zufälligen oder kontingenten Zusammenhang stehen und nicht in einem systematisch inneren oder gar begrifflichen Zusammenhang. Philosophische Anti-Egalitaristen sind also nicht beispielsweise Gegner eines umverteilenden Sozialstaats, sondern sie sind Gegner der grundlegenderen Behauptung, dass zwischen dem Bemühen um Gerechtigkeit und dem Bemühen um Gleichheit ein notwendiger, nicht kontingenter Zusammenhang besteht. Und diese zweite Herausforderung wird unter dem Schlagwort Why Equality, also warum eigentlich Gleichheit, diskutiert, und darauf werde ich ebenfalls eingehen. Ein dritter, etwas größerer Block wird dann vor allen Dingen von Einwänden handeln, wie sie von Autorinnen und Autoren aus der neueren kritischen Theorie gegen den, sagen wir mal, liberalen Mainstream der Gerechtigkeitstheorien vorgebracht wird. Was ich meine, sind Autoren wie Jürgen Habermas, Axel Honneth, Nancy Fraser oder Iris Marion Young, oder auch in Frankfurt jetzt Rainer Forst, die jeweils in Variationen den Einwand vorgebracht haben, dass Gerechtigkeit nicht in erster Linie eine Frage der Verteilung ist, sondern eine Frage von Machtverhältnissen oder von der Qualität sozialer Beziehungen. Und was das heißt und was davon zu halten ist, darüber werde ich eben in einer späteren Vorlesung oder in einer bis zwei Vorlesungen etwas sagen. So, der letzte große inhaltliche Block, den ich auf jeden Fall machen will, betrifft Fragen transnationaler und internationaler Gerechtigkeit, also einer Gerechtigkeit, die die Grenzen einzelner Gemeinwesen überschreitet. Und ob Sie es verwundert oder auch nicht, es gibt in dieser Diskussion bereits Autoren, die daran zweifeln, ob es überhaupt so etwas wie transnationale verteilende Gerechtigkeit geben kann. Und es gibt unter denen, die das im Prinzip richtig finden, dass es das gibt, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was das heißt. Und in gewissem Sinne wird uns dann auf diesem Terrain von Konzeptionen transnationaler oder internationaler verteilender Gerechtigkeit wieder begegnen, was wir vorher an unterschiedlichen Positionen in der Debatte schon hatten. Falls die Zeit langt, will ich dann abschließend noch ein paar Weiterungen und inhaltliche Anwendungen dieser Überlegungen vorstellen. Das kann ich aber jetzt nicht versprechen, weil das davon abhängt, wie viel Zeit ich insgesamt für mein sozusagen Pflichtpensum brauche. Das könnte zum Beispiel heißen, dass ich etwas sage zu Fragen sogenannter multikultureller Gerechtigkeit oder auch der Frage von Gerechtigkeit und Quotierung, also beispielsweise im Zusammenhang mit Geschlechtergerechtigkeit, oder etwas sage über Gerechtigkeit und Gentechnik, oder Gerechtigkeit gegenüber nichtmenschlichen Tieren. Das sind alles Gebiete, die in sich wiederum viele interessante Fragen aufwerfen. Und wenn ich Zeit habe, will ich exemplarisch auf einzelne dieser Punkte eingehen. Aber das, wie gesagt, mache ich davon abhängig, wie schnell ich insgesamt bin. Dass ich also jetzt hier noch keinen Terminplan, Ihnen auch nicht einen vorläufigen an die Wand werfen kann, liegt einfach daran, dass ich, weil ich die Vorlesung zum ersten Mal halte und weil ich sie frei halte, einfach große Schwierigkeiten habe, Ihnen eine seriöse Prognose zu geben, wann ich wo bin. So. Und das hängt eben auch davon ab, wo Sie einen Diskussionsbedarf haben. Wenn Sie also an einem bestimmten Punkt mit mir so gar nicht einverstanden sind oder mir so überhaupt nicht folgen können, dann will ich darüber nicht hinweghuschen, sondern will mir an diesem Punkt entsprechend mehr Zeit lassen. Gut, das ist in notwendiger Weise abstrakten und dürren Worten das, was ich Ihnen bieten möchte. Haben Sie dazu Kommentare oder Fragen? Oder auch zu den formalen Rahmenbedingungen des Ganzen hier? Okay. Schweigen nehme ich immer als Zustimmung. Gut, ich will jetzt. Ja, ja.
Nationale Angelegenheit ist, genauso wie die Gerechtigkeit innerhalb des Individuums entsteht und die Schwierigkeiten dann bei dem, was Gerechtigkeit in einer objektiven Form ist, in der Auseinandersetzung, in der Intersubjektivität oder was Stärken anbelangt, der Transnationalität. Meine Frage an Sie wäre dann, wo Sie diese Gerechtigkeit verankern, innerhalb also des Individuums oder der Intersubjektivität oder jetzt auf die Ebene der Staaten, dass sich gewissermaßen, wenn die Möglichkeit einer transnationalen Gerechtigkeit besteht, ja hier erstmal der Begriff der Gerechtigkeit in die Diskussion gegeben werden muss, auf internationaler Ebene, sodass sich also hier einmal zwischen Staaten eine Diskussion ergibt, was der Begriff der Gerechtigkeit ist, und natürlich zwischen Individuen. Das heißt, meine These ist, dass der traditionelle Begriff der Gerechtigkeit ausgehend von Staaten oder von Individuen für diese beiden definiert wird. Und ich denke, die moderne Forschung.
Ich habe doch bisher gar nichts weiter gemacht, als Ihnen sozusagen nur das Programm zu nennen. Also ich würde Sie einfach bitten, bringen Sie das da ein, wo Sie es der Sache nach aufdrängt. Also ich will ja jetzt überhaupt erst einsteigen. Verstehen Sie? Also ja, also ja, das finde ich geht schon relativ tief. Also aber als Schlagwort, aber das wird Ihnen jetzt auch nicht viel zu knabbern geben. Ich denke, im Kern ist Gerechtigkeit eine auf andere bezogene Tugend, insofern, also okay, aber ich würde Sie jetzt bitten, dass wir das ein bisschen zurückstellen, weil ich ja jetzt überhaupt erst mir den Begriff anschaue und dann gucke, was man aus diesem Begriff entwickeln kann. Und dann werden wir sehen, ob Sie das dann akzeptieren. Ja. Okay. Gut, um mal mit was Schockierendem anzufangen. Über den Toren des Konzentrationslagers Buchenwald hatten die Nazis geschrieben, jedem das Seine. Und was sie damit sagen wollten, war, dass die Gefangenen, die in den Konzentrationslagern gequält und zur Zwangsarbeit herangezogen und oft auch umgebracht wurden, es verdient hätten, so behandelt zu werden. Jedem das Seine heißt, dem braven Volksgenossen Sicherheit, dem nicht braven oder dem Menschen mit der falschen Rasse oder was immer, ein Platz im KZ. Das war natürlich eine denkbar große Perversion. Und diese Perversion hat nachvollziehbarerweise Slogans wie jedem das Seine in Deutschland, im deutschsprachigen Raum diskreditiert. Dessen ungeachtet scheint mir das Schlagwort jedem das Seine tatsächlich etwas auf den Begriff bringt, was man, wenn man es ein bisschen genauer formuliert, tatsächlich zum begrifflichen Kern von Gerechtigkeit hinführt. Und dann muss man einfach sagen, was die Nazis gemacht haben, und das ist natürlich bei der Bewegung da auch nicht weiter verwunderlich, war eine totale Pervertierung eines Begriffs vorzunehmen, der aber als Begriff natürlich auch weiterhin im Gebrauch ist und den wir auch als Begriff weiterhin brauchen. Also der Begriff der Gerechtigkeit, so will ich behaupten, hat einen formalen Kerngehalt, der ungefähr erfasst wird mit dem Slogan jedem das Seine oder jeder das Ihre. Und wenn ich das sage, sage ich zum einen, dass damit noch relativ wenig vorentschieden ist inhaltlich darüber, was als gerecht oder ungerecht zu gelten hat. Es ist insofern eine tatsächlich formale Ausgangsidee, die uns eine begriffliche Betrachtung von Gerechtigkeit liefert. Auf der anderen Seite aber ist es eine Bestimmung, die eine gewisse Trennschärfe hat, weil jeder Begriff, den wir sinnvoll gebrauchen, etwas uns zu unterscheiden erlaubt. Ein Begriff hat nur in dem Maße einen Gebrauchswert, wie man mit ihm etwas unterscheiden kann. Und insofern müssen auch begriffliche Bestimmungen der Gerechtigkeit etwas abzugrenzen erlauben. Und ich will nun versuchen zu zeigen, dass das in der Tat so ist. Jedem das Seine ist jetzt nicht die Formulierung, die ich als Abschließenden haben würde, aber gemeint ist ungefähr Folgendes, und das beginnt tatsächlich zum ersten Mal ausdrücklich bei Platon. Platon sagt, der Dichter Simonides habe im Kern die Gerechtigkeit so bestimmt, dass jeder das bekommt und jeder das tut, was ihm oder ihr zukommt. Also wenn ich jetzt nicht immer die männliche und die weibliche Form verwende, ist das nicht irgendwie Ignoranz, sondern Sprachökonomie. Ich meine beide. Ja. Also, jeder soll das bekommen, was ihm oder was ihr zukommt. Das ist ungefähr war die Idee und das ist dann nach Platon im zweiten nachchristlichen Jahrhundert von einem römischen Rechtsgelehrten namens Ulpian auf die Formel gebracht worden, die ich Ihnen jetzt auf Lateinisch unterschlage. In der deutschen Übersetzung lautet sie ungefähr: Gerechtigkeit ist das beständige Bemühen, jedem sein Recht zukommen zu lassen. Jus suum coique tribuendi. Das ist der zweite lateinische Teil dieser Formel. Jus suum coique tribuendi. Also was ungefähr heißt, jedem sein Recht oder ihr Recht zukommen zu lassen. Und damit wird gesagt, dass Gerechtigkeit etwas mit gültigen Ansprüchen zu tun hat. Das ist, wie ich denke, zweifellos richtig. Denn wenn wir sagen, man gibt jemandem sein Recht, dann sagt man etwa, man gibt ihm oder ihr, was ihm oder ihr zukommt. Worauf ein solcher Mensch also einen gültigen Prinzipien des Rechts oder der Moral begründeten Anspruch hat. So. Nun gibt es allerdings mit der Redeweise vom Recht eine kleine Schwierigkeit, die ich wenigstens erwähnen will, nämlich man redet üblicherweise von Recht im Hinblick auf Vorteile, für den Rechteinhaber nämlich. Also es ist etwas merkwürdig zu sagen, ich habe ein Recht darauf, geschädigt zu werden. Das scheint komisch, sondern man würde irgendwie sagen, ein Recht hat etwas mit Vorteilen für den zu tun, der das Recht hat, also für das Rechtssubjekt selbst. Deswegen ist jetzt als alternative Formulierung für diese allgemeine Formel der Gerechtigkeit etwa vorgeschlagen worden, Man sollte sagen, jeder soll das bekommen, was er oder sie verdient. Denn man kann nun in der Tat auch sagen, man verdient sich nicht nur etwas für einen selbst Vorteilhaftes, sondern man verdient sich unter Umständen auch etwas für einen selbst Nachteiliges. Man verdient sich einen Tadel, eine Kritik oder eine Strafe, also irgendeine Art von negativer Sanktion. Das kann man sagen. Nun ist allerdings die Rede von jedem nach seinen oder ihren Verdiensten wiederum eine zweideutige Rede. Das wird deutlich, wenn Sie sich die beiden möglichen Verwendungen vorstellen. Einmal, ich habe mir ein besonderes Stück vom Kuchen verdient, weil ich besonders viel dazu beigetragen habe, dass der Kuchen zustande kam. In diesem Fall würde man also sagen, meine Leistung, verstanden als verdienstvoller Einsatz beim Backen des Kuchens, muss mit einem extra großen Stück honoriert werden. Oder negativ, ich habe es mir halt verdient, weniger zu bekommen als andere, weil ich den Kuchen auf den Fußboden geschmissen habe und dann konnte ihn nur noch der Hund fressen oder sowas. Das wäre die negative Form. Man kann aber auch in einem viel allgemeineren sprachlichen Sinn sagen, man verdient etwas einfach gleichbedeutend mit, man sollte es haben. Also wenn ich sage, jeder Mensch verdient eine anständige, respektvolle Behandlung, dann sage ich damit einfach nur, jeder Mensch sollte auf eine anständige, respektvolle Weise behandelt werden. Unabhängig davon, was der Grund dafür sein mag. Also verdienen kann einerseits heißen, sollte haben, warum auch immer, und verdienen kann etwas zu tun haben mit einem speziellen Kriterium des Verdienstes, zum Beispiel Leistung oder vielleicht Bedürfnis oder noch irgendetwas Drittes. Kurz und gut. Mein Vorschlag ist deswegen, dass wir weder den Begriff des Rechts noch den Begriff des Verdienstes in die allgemeine Formel für Gerechtigkeit packen, sondern allgemeiner sagen, Gerechtigkeit bedeutet formal gesprochen, so zu handeln oder so vorzugehen, dass jeder bekommt, was ihm oder ihr zukommt. Und das ist dann eine etwas ausführlichere Variante dessen, was eben mit jedem das Seine gemeint ist und was eben auch den für deutsche Ohren nicht unwichtigen Vorteil hat, dass es eben nicht sofort an Buchenwald und die Nazis und ihre Sprachpervertierung denken lässt. Okay, also das ist Ulpians Formel etwas modifiziert. Und jetzt war meine Behauptung damit, das ist zwar eine formale Formel, aber es ist keine Lehrformel. Also irgendetwas muss mit dem Gerechtigkeitsbegriff eingeschlossen werden, indem von ihm auch etwas ausgeschlossen wird. Und das Allgemeinste, was sich hier zunächst sagen lässt, ist, indem ich sage, jeder soll bekommen oder das an Behandlung erfahren, was ihm zukommt, schließe ich damit aus, dass in einem formalen Sinne Willkür waltet. Und in einem formalen Sinne ist der Gegensatz zur Willkür die Geltung von Regeln. Also positiv gesprochen, indem ich sage, jeder soll das ihm Zukommende erhalten, sage ich, in der Behandlung eines jeden sollen Regeln gelten. Oder anders gesprochen, formal allgemeine Standards der Behandlung. Warum ist das so? Ich würde sagen, ein formal allgemeiner Standard besteht darin, dass irgendein sachlicher Gesichtspunkt darüber Auskunft gibt, was jemandem zukommt. Sachliche Gesichtspunkte sind zum Beispiel Leistung, Bedürfnis, Verdienst, Würdigkeit, wenn es so etwas denn gibt, oder manches andere. Irgendein sachlicher Gesichtspunkt wird als für die Gerechtigkeit erheblich behauptet und damit wird gesagt, wir sollen Menschen, um jetzt mal andere Lebewesen erstmal auszuklammern, wir sollen Menschen nach Maßgabe dieses sachlichen Gesichtspunktes gerecht behandeln, weil dieser Gesichtspunkt für die Gerechtigkeit einschlägig ist. Also beispielhaft eben Bedürfnis, Leistung im Sinne von Inputleistung oder Outputleistung, Würdigkeit, früher erworbene Rechtsansprüche, was immer. So. Frage. Was wäre mit der Regel, die da lautet, alles für mich? Wäre das ein Kandidat für einen formal allgemeinen Standard? Der Grund, warum das nicht so ist, ist der, jetzt greife ich eine Überlegung des Moralphilosophen George Marcus Singer auf, aus einem Buch über moralisches Argumentieren aus den 50er Jahren. Der Satz, alles für mich ist endlos wiederholbar unter allen möglichen Adressaten der Gerechtigkeit. Warum? Weil ich nichts anderes heißt, als dass ich sprachlich damit auf mich selbst Bezug nehme. Und jeder kompetente Sprachbenutzer kann mit dem Wörtchen ich auf sich selbst Bezug nehmen. Also schließt alles für mich einfach nichts aus, weil jeder von uns das je von seiner oder ihrer Warte aus sagen kann. Ja? Also ist das kein allgemeiner Grundsatz. Und wenn es nun so ist, dass jeder sagen kann, der Grundsatz alles für mich meint mich persönlich, ich, den ich hier stehe, dann bedeutet das natürlich zusammengenommen, dass einfach jeder versucht zu bekommen, was er oder sie bekommen kann. Und was wir dann haben, ist eine Situation des offenen oder verdeckten Kampfes aller gegen alle. Und das Mindeste, was man über Gerechtigkeit sagen muss, ist, dass sie dazu eine Alternative ist. Gerechtigkeit kann nicht heißen, dass wir einfach schauen, was jeder zu kriegen versucht und dann jedem das geben, was er aufgrund seiner Stärke bekommen kann. Also es sind nicht die empirischen Kräfteverhältnisse, die darüber Auskunft geben dürfen, was jemandem zukommt. Die Idee, jemandem komme etwas zu, ist in dem Sinne eine genuin normative Idee, als sie eine Alternative dazu ist, was sich durch die Naturwüchsigkeit eines Kampfes, eines jeden gegen jeden anderen, herausbilden würde. Ja? Das mindestens muss man sagen können. Im Übrigen gilt das Gleiche auch, wenn ich die Sache so formulieren würde. Ich, der ich jetzt genau in diesem Augenblick hier vor Ihnen stehe, soll alles kriegen, was ich haben will. Dann könnte man sagen, naja, dann ist natürlich jetzt nicht mehr gesagt, jeder ist in dieser Position, denn ich bin ja der Einzige, der offensichtlich genau hier steht. Es kann einfach nicht möglich sein, dass zwei verschiedene Individuen zu genau demselben Zeitpunkt an genau demselben Ort stehen. Das geht nicht. Also ist die Sache klar. Gerechtigkeit kann formal gesehen bedeuten, dass ich alles kriege, was ich will. Ich denke aber, dass wenn wir mal verstanden haben, dass Gerechtigkeit eine notwendige Alternative zum Krieg aller gegen alle ist, das auch kein Kandidat für einen Standard der Gerechtigkeit sein kann. Denn natürlich kann sofort jeder andere von Ihnen die Frage stellen, naja, wenn das Einzige, was Herr Ladwig für seine Ansprüche vorbringen kann, seine Einzigkeit als Person ist, dann kann ich das natürlich sofort damit erwidern, dass ich ja auch diese eine und einzige Person bin. Und also sage ich dann einfach, nein, alles für mich, der ich jetzt hier in Reihe 5 mit aufgestütztem Kinn sitze und ein sonst wie Pullover habe. Ja? Und wir sind dann wieder bei dem Punkt, dass letztlich, weil es sich um eine endlos wiederholbare Art von Anspruch handelt, dann wiederum die Kräfteverhältnisse darüber entscheiden würden, was wer kriegt. Also kurz, formal allgemeine Standards sind Standards, die so ausgedrückt werden können müssen, stimmt, glaube ich, dass darin keine Eigennamen vorkommen. Und auch nicht sogenannte indexikalische Ausdrücke wie ich, hier und jetzt. Und das eben ist mit formaler Allgemeinheit gemeint. Ein Beispiel, wo das scheinbar anders ist. L'État, c'est moi. Der Staat bin ich, sagte Ludwig XIV. Von Frankreich. War das ein Beispiel für das, was ich jetzt zuletzt durchgespielt habe? Einen auf eine ganz besondere Person und ihre Position zugeschnittenen Anspruch, der deswegen aus formalen Gründen aus der Gerechtigkeit ausscheidet. Das ist nicht der Fall. Wenn nämlich Ludwig XIV. Damit gemeint hat, ich verkörpere deswegen den Staat und habe entsprechend eine besondere Würdigkeit und besondere Ansprüche, weil ich der König bin, dann hat Ludwig XIV. Damit einen Anspruchsgrund genannt, der sachlich und nicht personenbezogen ist. Denn die Königswürde inne zu haben, ist ein sachlicher Gesichtspunkt. Ludwig der 14. zu sein im Sinne einer bestimmten natürlichen Person ist kein sachlicher Gesichtspunkt. Aber es ist formal mit dieser Bestimmung von Gerechtigkeit verträglich, dass es sachliche Ansprüche geben kann, die de facto immer nur auf einen einzelnen Menschen zutreffen. Das ist also möglich. Und zwar ist das deswegen möglich, weil der Ausdruck König für eine unabhängig von Eigennamen oder sogenannten indexikalischen Ausdrücken bestimmbare gesellschaftliche Stellung steht. Und dass das Gottesgnadentum eine unbegründete Anmaßung war, ist nach meiner Überzeugung eine substanziell richtige Feststellung, aber es ist eine substanzielle Feststellung, keine formale. Formal gesehen kann es sein, dass die Gerechtigkeit verlangt, dass der König immer den Vortritt erhält, was immer er beansprucht. Das zeigt natürlich schon wieder, was ich eingangs sagte. Ich rede über Gerechtigkeit in einem noch sehr formalen Sinn. Ich will also noch überhaupt nicht etwas über die substanzielle Richtigkeit oder Falschheit vorgeschlagener Gerechtigkeitsstandards sagen. Ich will zunächst etwas über den Stellenwert von Standards überhaupt für die Gerechtigkeit sagen. Nur noch ein weiterer Gedanke, der sich daran sofort anschließt. Für die Gerechtigkeit ist nicht nur wichtig, dass formal allgemeine Standards gelten, sondern von uns als Handelnden ist auch verlangt, dass wir diese Standards unparteiisch anwenden. Unparteiische Anwendung heißt, also das ist jetzt sozusagen die formalste, allgemeinste Bestimmung, immer nur nach Maßgabe der Sachgesichtspunkte, die jeweils für den Gerechtigkeitsstandard einschlägig sind und ohne Ansehen der Personen, die unter diese Gesichtspunkte fallen. Ein Bild, das Sie alle kennen, das diesen Gedanken sinnfällig macht, ist die Binde vor den Augen der Justitia. Und die Justitia ist ja eine allegorische Veranschaulichung, Versinnbildlichung von Gerechtigkeit. Warum hat die Justitia eine Binde vor den Augen? Nun, damit sie, und sie hat die Binde und sie hat die Waage in der Hand. Mit der Waage wird das Gewicht widerstreitender Ansprüche gemessen. Darauf soll die Justitia Acht geben. Mit der Binde wird ausgeschlossen, dass sie außerdem sieht, wer den einen Anspruch in Händen hält, wer den anderen. Denn Sympathie, Antipathie oder irgendetwas anderes, was sie personenbezogen urteilen mag, darf für sie in ihrem Urteil über die Gerechtigkeit keine Rolle spielen. Also ist die unparteiische Anwendung allgemein formulierbarer Standards eine allgemeine formale Anforderung, der die Gerechtigkeit genügen muss. Und dafür gibt es nun auch eine berühmte Formel, die vor allen Dingen über den großen vorchristlichen Philosophen Aristoteles und dann nochmal über seine christliche mittelalterliche Rezeption in unser Denken eingegangen ist. Aristoteles hat die Idee der Gerechtigkeit formal so auf den Nenner gebracht, dass er sagte, Gleiches ist immer gleich zu behandeln. Was heißt das? Das heißt nach meiner Interpretation genau das, was ich eben gesagt habe und nicht mehr. Allgemeine Standards sind ohne Ansehen der Personen anzuwenden. Und das Gleiches gleich zu behandeln ist, heißt einfach, dass Regeln gelten und nicht Willkür waltet. Denn was macht die Gleichheit, was macht die Ungleichheit aus? Die Gleichheit macht aus, dass bezogen auf ein für die Gerechtigkeit erhebliches Sachmerkmal zwei Personen oder beliebig viele Personen in genau der gleichen oder einer hinreichend ähnlichen Lage sind. Beispiel, es gelte der Gerechtigkeitsstandard für jede Arbeitsstunde 10 Euro. Wenn zwei Personen, Petra und Paul, genau 10 Stunden gearbeitet haben, kommen also Petra und Paul unter sonst gleichen Umständen 100 Euro zu. Würde einer von beiden nur 90 erhalten und es gäbe kein weiteres gerechtigkeitserhebliches Unterscheidungsmerkmal zwischen ihnen, dann wäre einer von beiden willkürlich benachteiligt worden. Denn vorausgesetzt war ja, die Leistung zählt, die Leistung wird so bestimmt, dass pro Arbeitsstunde 10 Euro zu zahlen sind. Und nun hat aber dann Justitia sozusagen die Binde von den Augen abgenommen, hat festgestellt, oh, Petra gefällt mir nicht, Petra kriegt 9 Euro. Und das wäre Willkür. Und deswegen schließt Gerechtigkeit in diesem formalen Sinne aus, dass man nach Maßgabe eines Gerechtigkeitsstandards wesentlich gleiche Fälle ungleich behandelt. Wesentlich gleich, weil man natürlich immer sofort sagen muss, zwischen zwei Personen und zwei Situationen gibt es immer irgendeine Unterscheidungsmöglichkeit, sonst wären sie ja identisch. Man muss also gewissermaßen ein Auge dafür haben, was unter dem Gesichtspunkt eines Gerechtigkeitsstandards eine erhebliche Gemeinsamkeit oder Ähnlichkeit ist und was unerheblich. Und in diesem Sinne kann man dann eben sagen, Gleiches ist gleich zu behandeln und das ist ein formales Gebot der Gerechtigkeit, das sich unmittelbar analytisch daraus ergibt, dass die Gerechtigkeit verlangt, dass wir allgemein formulierte Standards ohne Ansehen der Personen anwenden. Und zwar natürlich immer dann, wenn die Standards einschlägig sind. Das also kann man zunächst einmal sagen. Damit ich Sie nicht überrolle und überrumple, haben Sie dazu Kommentare oder Fragen? Also erstens mache ich alles, was ich hier mache, auf eigene Rechnung. Also Sie können immer nur mich habhaft machen, aber in dem Fall habe ich natürlich einen Rattenschwanz ehrwürdiger Traditionen hinter mir. Und in diesem Rattenschwanz steht mindestens Aristoteles an prominenter Stelle. Und die bahnbrechenden Überlegungen des Aristoteles zur Gerechtigkeit finden Sie im 5. Buch seiner sogenannten Nikomachischen Ethik. Und die sind im Wesentlichen für das christliche Abendland erschlossen worden, vermittelt über islamische Denker. Averroes beispielsweise oder Ibn Rushd war einer davon und sind dann übernommen und weiter ausgefeilt worden von sogenannten Scholastikern des christlichen Mittelalters. Scholastiker heißt Schulphilosoph von Schola, Schule. Und zwei wichtige Vertreter etwa der Scholastik, die über den Gerechtigkeitsbegriff großartige und aber sehr stark dem Aristoteles verbundene Dinge herausgefunden haben, waren Anselm von Canterbury und Thomas von Aquin. Und in neuerer Zeit beispielsweise hat ein Philosoph, von dem ich in dieser Hinsicht sehr viel gelernt habe, das sehr stark wieder aufgegriffen, nämlich Ernst Tugendhat, der hier an der FU lange Zeit in Philosophie gelehrt hat. So, also jetzt könnte ich natürlich noch... Ja, also da kommt es her. Das ist auch schon wieder eine Frage nach substanzieller Gerechtigkeit. Ja? Also je nachdem, welche substanzielle Gerechtigkeitsvorstellung ich in diese begriffliche Hohlform, die ich jetzt zunächst einmal auszuschalen versuche, einfülle, kriege ich auf diese Frage verschiedene Antworten. Sie finden zum Beispiel sehr stark demokratisch orientierte Gerechtigkeitsdenker, die sagen würden, das muss die Gesamtheit der Betroffenen in einer möglichst ungezwungenen demokratischen Verständigung festlegen. Sie finden theokratisch orientierte Ansichten, wonach das gewissermaßen geoffenbartes Wissen ist, das die Priester auszulegen haben, weil das Wort Gottes darin zum Ausdruck kommt. Die Ansicht ist heute bei uns nicht mehr so verbreitet, aber die hat es natürlich gegeben. Oder Sie finden die Überzeugung, dass man das auf dem Wege eines philosophischen Entdeckungsverfahrens festlegen kann. Ja, also da gibt es verschiedene Vorschläge. Aber was diese Vorschläge unterscheidet, sind jeweils substanzielle Vorstellungen davon, was Gerechtigkeit verlangt. Denn dazu gehört in der Tat auch die Verständigung über die Gerechtigkeitsstandards selbst. Denn selbst wenn man meint, die fallen vom Himmel, schreibt man damit dem Himmel ja eine bestimmte normative Autorität zu. Aber auf der Ebene, auf der ich mich jetzt bewege, kann ich auf die Frage keine Antwort geben, eben weil sie je nach Gerechtigkeitsrichtungen unterschiedlich beantwortet wird. Aber die sind sich sozusagen alle dann schon immer einig, dass sie über Standards und sachliche Gesichtspunkte reden. Ja. Wobei natürlich sachlich jetzt auch personenbezogen meinen kann. Also es kann ein sachlicher Gesichtspunkt sein, zum Beispiel, dass jemand eine besondere Behinderung hat und deswegen einen besonderen Bedarf hat, den andere nicht haben. Das ist trotzdem ein sachlicher Gesichtspunkt, weil dann natürlich sofort gesagt werden kann, wenn eine solche Behinderung zu haben eine ungleiche Behandlung rechtfertigt, dann rechtfertigt sie die jedem gegenüber, der die entsprechende Behinderung hat. Also nur. Nein, Augenblick. Wenn Sie diese Art von Streit haben, bewegen Sie sich in einem und demselben begrifflichen Rahmen. Sie sind sich dann nämlich beide darüber einig, dass sachliche Gesichtspunkte zählen. Und nur unter dieser Voraussetzung können Sie sich darüber uneins sein, welche Gesichtspunkte zählen. Oder welche wie viel zählen, wenn Sie konkurrieren. Das ist der Unterschied zwischen begrifflichen Auseinandersetzungen und Auseinandersetzungen über besondere Vorstellungen oder Konzeptionen von Gerechtigkeit. John Rawls, auf den ich natürlich noch kommen werde, hat die Unterscheidung so gefasst, dass er sagt, es gibt ein Konzept und viele verschiedene Konzeptionen von Gerechtigkeit. Konzept heißt so viel wie Begriff. The concept ist das Verbindende in der Vielfalt besonderer Gerechtigkeitsvorstellungen, also das, was sie alle gemeinsam haben. Die Konzeptionen sind das, was dann inhaltlich miteinander in Streit liegt. Also Sie dürfen nicht aus dem Umstand, dass es über das, was die Gerechtigkeit sachlich von uns verlangt, heillosen Streit gibt, schließen, dass es eine begriffliche Mehrdeutigkeit gibt. Die mag es auch geben, aber die würde man so nicht feststellen. Nein, der Grund ist einfach, dass Leistung zweideutig ist. Verdienen ist zweideutig. Verdienen kann heißen, ich habe es mir verdient, indem ich etwas Bestimmtes eingebracht habe. Etwa. Oder verdienen kann heißen, es kommt mir zu. Ich sollte es haben. Und weil diese Zweideutigkeit im Begriff des Verdienens steckt, habe ich den Begriff des Zukommenden gewählt, weil ich dann diese Zweideutigkeit nicht habe. Also die zweite Bedeutung von verdienen im Sinne von sollte haben, habe ich übersetzt mit es kommt jemandem zu. Und damit habe ich mich nicht inhaltlich festgelegt, zum Beispiel auf eine Verdienstkonzeption von Gerechtigkeit, was schon wieder eine substanzielle Festlegung wäre. Ja, indirekt schon. Also der kategorische Imperativ ist nicht ganz das Gleiche, was ich hier mache, aber Sie haben, glaube ich, recht, wenn Sie sagen, Kant erhebt damit den Anspruch, über eine begriffliche Explikation des moralischen Standpunkts substanzielle Normen zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, also ich bin da skeptischer. Was man auf dem Weg, den ich jetzt bis jetzt gegangen bin, ausschließen kann, sind so Dinge wie eben Willkür, die man einfach formal an dem Umstand festmachen kann, dass zunächst behauptet wird, A ist der relevante Gesichtspunkt, und dann sind zwei Leute unter dem Gesichtspunkt gleich und der eine kriegt weniger als der andere. Das kann man ausschließen, aber mehr nicht. Was? Ja.
Und da kann man jetzt ja wahrscheinlich einen riesen Fass aufmachen, welche der Kriterien wären. Aber was mir aus dem Kopf kam, ist damit nicht formal irgendwie schon ausgeschlossen, dass es eine absolute Gerechtigkeit überhaupt geben kann? Wenn die Leute, also wenn ja alle Leute unterschiedlich sind und man so gleiche Gleiche haben kann?
Nö. Ich weiß jetzt nicht, also vielleicht zweierlei. Erstens, Sie dürfen nicht Gleichheit mit Selbigkeit verwechseln. Gleichheit setzt numerische Differenz voraus. Selbigkeit ist eben numerische Identität. Ja. Also Sie sind hoffentlich mit sich selbst identisch, je nachdem, ob Sie morgens in den Spiegel schauen oder jetzt in der Vorlesung sitzen. Sie sind mit Ihrer Nachbarin zur von mir aus gesehen Rechten darin gleich, dass Sie beide in dieser Vorlesung sitzen. Aber Sie sitzen nicht am selben Platz. Und wenn jetzt zum Beispiel lauten würde, jeder, der in dieser Vorlesung sitzt, hat ein Anrecht auf ein freundliches Wort von mir, dann würde ich damit eigentlich sagen, okay, dann spielt jetzt nicht eine Rolle, dass der eine ein bisschen weiter rechts vom anderen sitzt oder so. Aber natürlich könnte man im Prinzip solche Unterschiede ausbeuten und deswegen müsste man immer sofort sagen, gut, man muss natürlich eine gewisse Verständigkeit mitbringen, um zu erfassen, was mit dem jeweiligen Gesichtspunkt gemeint und was damit nicht gemeint ist. Ja? So. Gut, eine Frage noch, dann würde ich vielleicht doch einen Schritt weitermachen. Ja. Ja, aber das hat damit zu tun, dass eine in der Geschichte und in Teilen der Welt, auch in der Gegenwart vorherrschende Art von Ungleichheitsbestimmung etwas mit der Idee einer gewissermaßen ungleichen menschlichen Wertigkeit oder Würdigkeit zu tun hat. Diese Idee zum Beispiel findet sich bei Aristoteles massiv. Aristoteles hat nicht nur Frauen ausgeschlossen, er hat sogar gesagt, es gibt geborene Sklaven. Das empfinden wir heute und ich denke auch aus guten Gründen als inakzeptabel. Und trotzdem können wir uns mit Aristoteles, so glaube ich, auf demselben begrifflichen Boden treffen, wenn wir mit ihm über diese Frage streiten würden. Ja? Also wir sind jetzt wieder bei der Frage, was substanziell gesehen gerecht oder jedenfalls ungerecht ist. Wenn man sagt, ungleiche Rechte für Männer und Frauen, außer unter speziellen Bedingungen wie Quotierung oder sowas, sind ungerecht, weil Männer und Frauen moralisch gesehen gleich viel wert sind. Naja, gut, aber es liegt ja nahe, etwa zu sagen, wir erläutern unsere Forderung nach Gleichberechtigung aller Menschen mit der Idee, dass alle Menschen moralisch gesehen den gleichen Wert oder andere würden sagen, die gleiche Würde haben oder so. Aber das sind jetzt wirklich substanzielle Fragen. Aber die Tatsache, dass Gleichheit umstritten ist, sobald es inhaltlich wird, ändert, glaube ich, nichts daran, dass sich der Streit um die Frage dreht, was die relevanten Hinsichten der Gleich- und Ungleichbehandlung sind. Und das ist die Behauptung, dass gerechtigkeitsbezogene Auseinandersetzungen eine Klärung dieser Frage voraussetzen oder von dieser Frage handeln. Gut, eine letzte Frage noch und dann mache ich einen Schritt weiter. Nee, das tut's nicht. Das glaube ich nicht. Stell dir vor, du würdest eine vollkommen andere menschliche Kultur betrachten, in der Art einer Feldforschung meinetwegen, ja? Und du erlebst einen Streit in einem Dorf mit und hast die Vermutung, der Streit hat etwas mit Ungerechtigkeitsempfindungen zu tun. Dann würde ich sagen, ist die Anwendung dieses begrifflichen Schemas, das ich jetzt umrissen habe, sinnvoll. Weil du zum Beispiel dann so etwas sagen müsstest wie, eine Gruppe von Menschen glaubt sich nach Maßgabe eines Gerechtigkeitsstandards, den sie selbst für richtig hält, diskriminierend behandelt. Also sie glaubt, sie erfüllt den Standard, wird aber nicht dem Standard gemäß behandelt. Und das ist schon eine besondere Behauptung. Denn ich kann natürlich mir Konflikte auch ganz anders erklären. Zum Beispiel damit, dass jemand, was weiß ich, einfach mehr haben will und wenn er es nicht kriegt, dann schlägt er zu. Das ist eine ganz klar andere Konstellation. Ja, oder jemand ist ein Künstler und findet es toll, wenn er möglichst viele Angehörige seines Dorfes abmurkst und daraus ein Kunstwerk bildet. Auch das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Also wenn du mit dem Vorverständnis daran gehst, es könnte sich hier um verletzte Gerechtigkeitsempfindungen handeln, glaube ich, ist die Rückbesinnung auf diese Art begrifflichen Rahmens hilfreich. Ja, so. Und ich denke, da werde ich in einer späteren Vorlesung auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass es bis in die Evolutionsbiologie hinein interessante Hinweise darauf gibt, dass Wesen wie wir eine Art Sinn für Fairness in einem zunächst relativ formalen Sinne erworben haben. Und das hat mit folgender Vorstellung zu tun. Ich komme darauf später zu sprechen und auch auf die Grenzen dieser Überlegung, aber zunächst nur zur Veranschaulichung. Aristoteles' Überlegungen zur verteilenden Gerechtigkeit werden oft auf den Nenner einer proportionalen Gleichheit gebracht. Proportional heißt so viel wie Verhältnisgleichheit, verhältnismäßige Gleichheit. Und die Vorstellung ist in etwa die, im einfachsten Fall, wir haben zwei Personen und zwei, sagen wir, Güter. Güter sind im formalen Sinn das, wovon die Verteilung handelt, Personen sind die Empfänger. Die möglichen Empfänger. Und jetzt nehmen wir an, Güter werden nach Kriterium A, sagen wir wieder Leistung, verstanden als Input an Arbeitszeit, verteilt. Die erste Person hat doppelt so lange gearbeitet wie die zweite. Gerechtigkeit verlangt also, nur unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dass die erste Person von dem fraglichen Gut doppelt so viel kriegt wie die zweite. Das ist die proportionale Gleichheit und Aristoteles drückt sich noch etwas genauer aus, indem er von einer geometrischen Proportionalität oder Verhältnisgleichheit ausgeht. Geometrisch deshalb, weil hier sozusagen gleich groß, also nicht die gleichen Summen hin und her geschoben werden, sondern die gleichen Verhältnisse. Also das Verhältnis mag sein, ich male es mal an, wenn wir haben, was weiß ich, Leistung und Empfänger, dann haben wir bei Leistung haben wir 10 und beim anderen 5 und daraufhin sollte eben der eine Empfänger meinetwegen 2 Einheiten des dafür ausgesetzten Gutes kriegen, der andere eine. Das ist geometrische Verhältnisgleichheit. Geometrische Proportionalität. Und Aristoteles meint, die geometrische Proportionalität ist für Fragen der Verteilungsgerechtigkeit immer einschlägig. Da ist natürlich als Grenzfall Gleichheit denkbar. Ja? Nämlich dann, wenn man sagt, in der relevanten Hinsicht oder in allen relevanten Hinsichten sind alle gleich, dann kriege ich Gleichheit. Wenn ich also zum Beispiel sage, was zu verteilen ist, sind Menschenrechte. Und im Hinblick auf die Menschenrechte gibt es keinen guten Grund, Menschen ungleich einzustufen, dann kriegen alle gleich viel, weil hier eben nicht die Leistung zählt, sondern die Tatsache, dass man ein menschliches Wesen ist. So. Und wiederum, es gibt Hinweise, empirische Hinweise darauf, dass so ein Schema, das man in der empirischen Gerechtigkeitsvorstellung auch Sinn für Equity nennt, eine anthropologische Gemeinsamkeit ist. Ich kann das nicht beurteilen aus eigener Kompetenz, ich bin kein Anthropologe, aber es gibt wohl Hinweise darauf, dass ein solcher Sinn für Verhältnismäßigkeit Menschen als sozialen Tieren eigen ist. Und wenn das so ist, wäre das immerhin ein interessanter Hinweis darauf, dass wir, wenn wir Gerechtigkeit über alle möglichen Kulturen und Zeiträume hinweg vergleichend betrachten, immer doch auf bestimmte formale Gemeinsamkeiten hin betrachten können. Und das hat einen riesigen Vorteil. Man kann nämlich dann sagen, okay, wenn wir uns über den begrifflichen Rahmen einig sind, wenn das unser gemeinsamer Rahmen ist, dann können wir in einen fruchtbaren Streit darüber eintreten, ob zum Beispiel Leistung zählen soll oder Bedürfnis. Und ob Leistung richtig verstanden wird, wenn sie zum Beispiel mit Beiträgen zum Bruttoinlandsprodukt gleichgesetzt wird oder. Ja? Also so abstrakt diese begrifflichen Turnübungen sind, die ich Ihnen hier vormache, ich denke, sie haben einen gewissen Sinn. Und das war eben der Punkt vom Anfang. Ein Begriff muss irgendwas ausschließen. Und Gerechtigkeit in diesem Sinne schließt Willkür aus. Okay. Nun komme ich im Grunde ohnehin zu dem, was ich in den Antworten jetzt eben immer schon etwas stereotyp gesagt habe. Zur Gerechtigkeit gehört mehr als diese formale Festlegung, dass Regeln gelten und frei von Willkür, das heißt ohne Ansehen der Personen, anzuwenden sind. Das ist eine notwendige Bedingung für Gerechtigkeit, es ist niemals hinreichend. Was fehlt? Was fehlt, ist offensichtlich die substanzielle Gerechtigkeit der fraglichen Standards oder Normen. Und das bedeutet in einem ganz formalen Sinne einfach nur, die Normen müssen gerechtfertigte Normen sein. Was wiederum darauf hinweist, dass wir es bei Gerechtigkeit mit einem besonderen Begriff zu tun haben. Gerechtigkeit ist nämlich selbst ein in sich normativer Begriff. Was meine ich damit? Wenn Sie im gewöhnlichen Leben den Gerechtigkeitsbegriff verwenden, also zum Beispiel sagen, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, dann nehmen Sie durch diese Begriffsverwendung Partei für oder gegen etwas. Sie haben den Gerechtigkeitsbegriff, um etwas zu bezeichnen, was gut ist und was uns etwas darüber sagt, was wir tun oder lassen sollen. Begriffe, die uns sagen, was gut ist, sind werthafte Begriffe. Und wenn sie uns sagen, was wir tun sollen, so sind sie normativ. Denn normative Aussagen lassen sich immer die Form in eine Form bringen wie, du sollst das und das tun oder lassen. Und mir scheint, man kann den Gerechtigkeitsbegriff auf zwei verschiedenen Ebenen verwenden, aber die grundlegende Ebene ist immer die einer engagierten Teilnehmerin an sozialen Praktiken, in denen sie Partei ergreift für oder gegen etwas, weil sie es gerecht oder ungerecht findet. Auf einer höheren Ebene kann man dann in einem neutralen Sinne den Gerechtigkeitsbegriff verwenden, so wie ich das bisher jetzt gemacht habe, indem ich einfach behaupte, wer den Gerechtigkeitsbegriff verwendet, lässt sich damit auf folgende formale Begriffsmerkmale ein. Oder ich bin ein Sozialwissenschaftler, der herausfinden will, was Menschen in Polen 1980 und in Kanada 2010 vergleichend unter Gerechtigkeit verstanden haben. Wenn ich so eine empirisch vergleichende Frage stelle, nehme ich nicht mittels des Gerechtigkeitsbegriffs Stellung für oder gegen bestimmte Regeln oder Vorstellungen oder was immer. Ich kann also vom Gerechtigkeitsbegriff einen deskriptiven, beschreibenden Gebrauch zu Zwecken etwa sozialwissenschaftlicher Erklärung oder philosophischer Begriffsklärung machen. Aber auf der Gegenstandsebene werde ich immer mit einer parteiischen und wertenden Verwendung zu tun bekommen. Gerechtigkeit ist ein in sich normativer Begriff und deswegen reicht es nie hin, wenn ich sage, Gerechtigkeit verlangt formal gesehen das und das. Denn wenn ich etwas für gerecht halte, dann behaupte ich außerdem, die jeweils in Anschlag gebrachten Normen sind richtige, anerkennenswerte Normen. Sie verdienen unsere Zustimmung. Also nicht nur Menschen glauben, dass sie richtig sind, sondern sie sind richtig. Ich glaube, unser Gebrauch des Gerechtigkeitsbegriffs aus der Perspektive gewöhnlicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer an persönlichen und politischen Praktiken ist getragen von der Unterstellung substanzieller Richtigkeit oder Falschheit von Regelungen, Behandlungsarten und dergleichen. Um das etwas anschaulich zu machen, alles, was ich bisher formal über Gerechtigkeit gesagt habe, ist vereinbar mit der folgenden Norm: Erschlage alle Brillenträger. Wenn ich diese Norm strikt ohne Ansehen der Personen anwende und wenn ich als Anwender selber, sobald ich eine Brille bräuchte, Harakiri verübte, würde ich in diesem formalen Sinn Gerechtigkeit üben. Aber natürlich ist die Norm, erschlage alle Brillenträger, keine substanziell gerechte Norm, nicht wahr? Also ich hoffe doch, auch wenn es ein Land gab, Kambodscha in den 70ern, als das zum Teil anders gehandhabt wurde. Aber unterstellen wir mal, das war nicht ganz richtig, was Pol Pot da gemacht hat. Dann ist das eine falsche, eine substanziell verkehrte Norm. Und deswegen ist natürlich sofort klar, dass zur Gerechtigkeit etwas mehr gehört. Und dieses etwas mehr kann man wiederum formal gesprochen auf den Nenner bringen, dass eine Norm, um als eine gültige Norm der Gerechtigkeit zu gelten, einer selber von Willkür freien Rechtfertigung fähig sein muss. Das ist zunächst auch nur eine formelle Feststellung, weil was das heißt, eine Norm frei von Willkür zu rechtfertigen, das kann sich wiederum unterscheiden, je nachdem, welche Idee moralischer Rechtfertigung ich habe. Ich kann zum Beispiel in einer theokratischen Gesellschaft der Ansicht sein, alle moralischen Normen sind letztlich geoffenbarter Wille Gottes und wir haben autoritative Quellen, über die uns dieser Wille zugänglich ist und autoritative Interpreten dieser Quellen, die wir Priester nennen, dann ist, wenn gültig nachgewiesen werden kann, dass eine bestimmte Anordnung, zum Beispiel Rothaarige sind immer nur für die niedrigsten Arbeiten heranzuziehen, dass eine solche Anweisung aus einer autoritativen Quelle entsprungen ist, also letztlich geoffenbartes Wort Gottes ist, dann ist das aus Sicht der Angehörigen dieser Gemeinschaft eine gültige Norm. Und so kommt man natürlich sofort wieder dahin festzustellen, dass es, sobald es zur Sache geht, also substanziell wird, um Gerechtigkeit eine Menge Auseinandersetzung geben kann. Und dann ist man natürlich vor der schwierigen weitergehenden Frage, ob man wiederum in dieser Art von Auseinandersetzung, also was darf als willkürfrei gerechtfertigt gelten, nochmal bessere von schlechteren Argumenten unterscheiden kann. Also sind zum Beispiel religiöse Argumente als Argumente für Gerechtigkeitsstandards akzeptabel, wenn man doch die Erfahrung machen muss, dass sich Menschen in Fragen des Glaubens heillos voneinander unterscheiden und diese Fragen auch rational offenbar nicht letztendlich entscheidbar sind. Aber das will ich jetzt zunächst wiederum offen halten und nur Folgendes sagen. Um zu einer hinreichenden Bestimmung von Gerechtigkeit im inhaltlichen Sinn zu kommen, brauche ich erstens als notwendige Bedingung formale Gerechtigkeit und ich brauche zweitens die substanzielle Gerechtigkeit der betreffenden Gerechtigkeitsnormen. Dann habe ich eine vollständige Bestimmung von Gerechtigkeit. Und wenn die Normen richtig bestimmt sind und wenn ich vom Gerechtigkeitsbegriff einen formal richtigen Gebrauch gemacht habe, habe ich eben eine gültige Aussage oder eine gültige Theorie der Gerechtigkeit. Wenn es so etwas geben kann, dann gehören dazu eben notwendigerweise beide Komponenten. So, das sind die ersten Überlegungen, die ich zum Begriff der Gerechtigkeit anstellen wollte. Da ich jetzt als nächstes zu einer weiteren Frage komme, nämlich auf welche Gegenstände man Gerechtigkeit anwenden kann, will ich jetzt nochmal Gelegenheit für Nachfragen oder Kommentare geben zu diesen Punkten. Also nicht zu etwas, was eh schon gesagt wurde. Aus Sicht derer, die das glauben, ja. Ob es auch objektiv frei von Willkür ist, ist eine weitere Frage. Da würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Aber es wird für willkürfrei gerechtfertigt gehalten. Also es spielt sicherlich empirisch gesehen eine verhaltensbestimmende Rolle. Ob das gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Ich denke, man kann sehr generell, aber das ist jetzt auch ein bisschen vorausgreifend gesagt, zwischen autoritären und nicht autoritären Grundtypen moralischer Rechtfertigung unterscheiden. Mit autoritär meine ich immer den Rückbezug auf eine nicht mehr letztlich hinterfragbare Autorität, von der etwas ausgeht als letztlich bestimmend. Das kann eine Gottheit sein oder irgendetwas Ähnliches. Mit nicht autoritär meine ich, dass man eine Rechtfertigung sucht, die von einer solchen unhinterfragten Autorität unabhängig ist. Und das wird dann irgendwie auf so etwas wie eine freie, ungezwungene Diskussion unter allen Menschen hinauslaufen, die etwas zur Sache sagen können. Gut, dann noch ein weiterer Schritt, mit dem ich dann auch in der nächsten Vorlesung fortfahren werde. Die nächste Frage, die man nun stellen kann, und dabei ist man in gewissem Sinn immer noch im Terrain begrifflicher Überlegungen, betrifft die Gegenstände der Gerechtigkeit. Also was nennen wir denn verständigerweise gerecht oder ungerecht? Und hier ist eine Menge im Angebot. Bisher habe ich der Sache nach schon von der Gerechtigkeit von Handlungsweisen gesprochen, also behandle gleiche Fälle gleich und so weiter, und von der Gerechtigkeit von Normen und gesagt, gerechtes Handeln besteht in der willkürfreien Anwendung von willkürfrei gerechtfertigten Normen. So. Normen und Handlungen sind also Gegenstände von Gerechtigkeitsurteilen. Gerechtigkeitsbezogene Urteile können sich aber auch zum Beispiel beziehen auf Menschen, auf menschliche Charaktermerkmale oder Haltungen. Sie können sich beziehen auf soziale Ordnungen oder Zustände, etwa die Zustände in der Weltwirtschaft oder ein politisches System. Sie können sich beziehen auf Verfahrensregeln, etwa das Losverfahren, das Mehrheitsverfahren und so weiter. Und ohne jetzt das völlig ausschöpfen zu wollen, würde ich sagen, man kann grob zwei größere Gegenstandsbereiche gerechtigkeitsbezogener Urteile voneinander unterscheiden. Gerechtigkeitsbezogene Urteile, die personenbezogen sind und gerechtigkeitsbezogene Urteile, die bezogen sind auf Verwirklichungen von Gerechtigkeit. Und unter Verwirklichungen fasse ich dann Institutionen, Ordnungen, Zustände und dergleichen, Verfahren. Und ich will nun beide nacheinander durchgehen, weil man in gewissem Sinne sagen kann, aber mit viel Vorsicht, dass die klassische, in Antike und Mittelalter vorherrschende Verwendung von Gerechtigkeit personenbezogen war und die neuzeitliche moderne Verwendung von Gerechtigkeit auf Verwirklichungen, also Institutionen, Ordnungen, institutionalisierte Regelungen und so weiter bezogen ist. Cum grano salis, also mit einer großzügigen Prise Salz gesprochen, ist das so, aber man darf damit nicht zu weit gehen. Jedenfalls gehören bei Denkern der Antike wie dem schon erwähnten Aristoteles und des christlichen Mittelalters wie Anselm und Thomas von Aquin, von denen ich sprach, Urteile zur Gerechtigkeit in erster Linie in den Geltungsbereich der Bewertung von Menschen und menschlichen Einstellungen, Grundhaltungen, Charaktermerkmalen, Handlungsdispositionen und so weiter. Und ein dafür klassisch eingespielter Ausdruck ist Tugenden. Tugenden klingt ein bisschen verzopft, aber was damit gemeint ist, glaube ich, kann man sinnvoll erläutern. Eine Tugend ist eine durch Lernen oder praktische Übung erworbene charakterliche Grundhaltung oder Grundeinstellung, die es mir erlaubt, etwas Schätzenswertes mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit zu tun. Und unter diesen Tugenden soll nun, so die klassische Auffassung, die Gerechtigkeit eine herausgehobene Rolle spielen. Und zwar, so meint Aristoteles grundsätzlich gesprochen, weil die Gerechtigkeit eine auf andere bezogene Tugend ist, die insbesondere für das Leben in der Stadtrepublik sich selbst regierender freier Bürger, die Polis nämlich, eine unverzichtbar tragende Rolle spielt. Für Aristoteles ist die ganze Ethik und damit auch der Teil zur Gerechtigkeit ein Teil des politischen Denkens. Und unter den politischen Charaktereigenschaften, die besonders hervorgehoben werden müssen, spielt die Gerechtigkeit eine herausgehobene Rolle, weil sie sich direkt darauf bezieht, was wir im Umgang mit anderen tun oder lassen. Wie gut wir sind als Menschen, wenn wir es in intersubjektiven Beziehungen miteinander zu tun haben. An dieser Stelle hat Aristoteles, das mache ich aber jetzt nur im Wege einer kurzen Erinnerung, hat Aristoteles sich von seinem Lehrer Platon abgesetzt, der meinte, dass das Grundverhältnis der Gerechtigkeit ein intrapersonales Verhältnis ist. Also Gerechtigkeit geht zunächst einmal aus davon, dass die richtigen Seelenteile in einem Menschen in ein rechtes Verhältnis zueinander gebracht werden. Und das hat er dann hochprojiziert auf die Ordnung eines ganzen Gemeinwesens. Und Aristoteles meint dagegen, der richtige Ausgangspunkt, um zur Gerechtigkeit zu gelangen, ist von vornherein der intersubjektive, also die Annahme einer Mehrzahl von Akteuren, nicht eines einzelnen Menschen in seinem Selbstverhältnis. Das aber jetzt nur als kurze Reminiszenz. Jedenfalls sagt Aristoteles, der ausgezeichnete Raum von Gerechtigkeitsurteilen ist der Raum, in dem wir über die Qualitäten von Menschen urteilen. Und wir beurteilen Menschen als mehr oder weniger tüchtig oder tugendhaft, unter anderem danach, ob sie im Sinne der Gerechtigkeit disponiert sind, zu urteilen und zu handeln. Disponiert zu sein heißt, ich habe die Bereitschaft zur Gerechtigkeit zu einem bestimmenden Teil meines Charakters gemacht. Und das zeigt sich darin, dass, wann immer eine Situation von mir ein gerechtes Handeln erfordert, ich dieses Handeln zuverlässig auch zeigen werde. Also Gerechtigkeit in diesem Sinne ist etwas, was zwar vielleicht eine Eigenschaft des Menschen ist, was sich aber gewissermaßen immer nur in der Art, wie dieser Mensch handelt, zeigt. Tugenden sind also nichts Innerliches. Tugenden sind etwas, was von vornherein nach außen zur Verwirklichung, zu einer bestimmten Weise des souveränen Handelns führt. Ein anderer Ausdruck, den man bildhaft für die Idee der Tugenden gebrauchen kann, ist übrigens zweite Natur. Also wenn ich sage, es ist mir zur zweiten Natur geworden, jemandem, der stürzt, auf die Beine zu helfen, dann sage ich damit sowas wie, ich habe die Tugend der Hilfsbereitschaft. Und das heißt eben, ich habe die verlässliche Handlungsdisposition zu helfen, wenn ich es kann und wenn Hilfe angebracht ist und derjenige sich das nicht verbittet und so weiter. Und damit sind wir schon in einem Bereich, in dem man mit Regeln allein, also mit allgemein formulierten Anweisungen, das und das sollst du tun, so und so sollst du vorgehen, nicht sonderlich weit kommt. Zur Gerechtigkeit als Tugend gehört nämlich, und das hat Aristoteles bereits sehr stark betont, das Vermögen in jeweils einzigartigen Situationen, jeweils das Richtige zu treffen. Und das kann einem nie in letzter Bestimmtheit irgendeine Regel sagen. Ich habe das eben schon in der Diskussion mit Ihnen der Sache nach angesprochen, wo ich sagte, okay, wenn Sie eine allgemeine Regel haben wie behandle alle hier im Raum so und so, ja, und jetzt hätten wir einen noch volleren Raum, als wir hier haben, sagen wir, es stünden Leute in der Tür, dann habe ich offenbar einen Ermessensspielraum, ob ich sage, wer in der Tür steht, gehört zu denen, die mitgemeint sind, von alle, die hier im Raum sind, oder ob ich sage, nein, der gehört nicht dazu. Und nun ist Aristoteles Überzeugung, dass jemand, der die Tugend der Gerechtigkeit hat, in diesem Sinne, wo die Regeln an ein Ende kommen und uns nicht mehr weiterhelfen, das Richtige treffen wird, weil er etwas hat, was in neuerer Zeit von Kant ausgehend, bei Hannah Arendt etwa, als Urteilskraft oder Urteilsvermögen bezeichnet wird und was Aristoteles selber mitmeint unter dem Begriff der Phronesis oder praktischen Verständigkeit. Wer die Tugend der Gerechtigkeit hat, ist ein Phronimos, ist jemand, der imstande ist, in einer praktisch verständigen Weise in der unabsehbaren Vielfalt von Handlungssituationen das zu treffen, was im Sinne der Gerechtigkeit ist. So die allgemeine Vorstellung. Phronesis ist eine explizit handlungsbezogene Eigenschaft und ein tugendhafter Mensch, und das ist für Aristoteles immer in erster Linie im Übrigen ein Bürger, ein tugendhafter Bürger ist jemand, der dieses Vermögen, sich unter Bedingungen der nur begrenzten Reichweite von Regeln richtig zu orientieren vermag. Ja? Ja, das ist eine Frage, die ist eine gute Frage, weil man dann sofort zu der Frage kommt, naja, wie erkennt man das? Ja, und jetzt gibt es unter Tugendethikern eine etwas unbefriedigende Neigung, nämlich die Neigung zu sagen, na dann ist eben gerecht das, was ein Gerechter tut. Oder wie ein Gerechter handelt, so ist es dann halt gerecht. Und das Problem mit dieser Antwort ist aber offensichtlich, dass wir ja gerade wissen wollen, was jemand zu einem Gerechten macht. Also es wäre irgendwie im schlechten Sinne zirkelhaft, wenn ich sagte, na guck dir den an, der ist gerecht und der macht es so. Aber um die Idee nicht von vornherein ins Absurde zu ziehen, könnte man sich vielleicht überlegen, dass damit sowas wie ein intersubjektiver erfahrungsgestützter Vertrauensvorschuss gemeint ist. Also angenommen, unter Ihnen ist jemand, der hat in allen möglichen Situationen, in denen Sie diesen Menschen erleben konnten, immer wieder in Fragen der Gerechtigkeit ein gutes Auge bewiesen. Hat immer wieder so gehandelt, dass hinterher alle sagten, ja, das war eigentlich mindestens im Nachhinein betrachtet das Richtige. Und jetzt stehen wir vor einer schwierigen Frage, zum Beispiel, wer darf noch in den Raum oder nicht? Dann würden Sie wahrscheinlich dieser Person eine andere Autorität zubilligen als irgendjemand anderem. Nicht Autorität in dem autoritativen Sinne, wie das Wort Gottes autoritativ sein mag, aber doch in dem Sinn, dass Sie sich sagten, okay, da der Fall schwierig ist und da wir keine Beurteilungskriterien mehr haben, scheint einiges dafür zu sprechen, uns auf das Urteil dessen zu verlassen, der das gute Auge der Gerechtigkeit schon oft genug an den Tag gelegt hat. Das ist ungefähr die Idee. Und in begrifflichem Zusammenhang damit steht ein Ausdruck, den Aristoteles auch gebraucht hat und der auch in der Sprache unseres positiven Rechts heute noch eine wichtige Rolle spielt. Das ist der Begriff der Billigkeit. Sie kennen das als Redewendung. Das ist recht und billig. Billig heißt nicht, Geiz ist geil, preiswert, sondern billig heißt, es ist im Sinne der Gerechtigkeit auch und gerade dann, wenn es vom Wortlaut einer gerechten Regel abweicht. Und mit dieser Idee versucht Aristoteles eben den Umstand zu berücksichtigen, dass wir mit allgemeinen Regeln zwar weit kommen, aber nie weit genug, weil jede Situation etwas Einzigartiges an sich hat, das es möglich macht, von dieser Allgemeinheit der Regel einen ganz unterschiedlichen Gebrauch zu machen. Und es kann nun sein, dass jemand, der sich an den Wortlaut einer Regel hält, zum Beispiel einer Rechtsregel, die in einem Strafverfahren einschlägig wird, genau damit, jetzt gebrauche ich wieder absichtlich vage Worte, dem Geist oder Sinn eines Gesetzes untreu wird. Und Aristoteles erläutert das so, dass wir eben mit zwei Möglichkeiten rechnen müssen. Entweder ein Gesetz wurde von guten Gesetzgebern in allgemeinen Worten gefasst, konnte aber unmöglich alle einzelnen Fälle in ihrer besonderen Verästelung vorwegnehmen und dann zeigen sich eben unter Umständen Grenzen. Oder aber Es ist so, dass auch der beste Gesetzgeber sich irren kann. Und dann hätte er selber gewollt, dass das Gesetz nicht seinem Wortlaut, sondern seinem Geist nach beachtet wird. Und das, also, dass man gerechten Regeln ihrem Geist nach treu bleibt, wo sie ihrem Wortsinn nach in die Irre führen, das bezeichnet Aristoteles als Billigkeit. Epieikeia ist der griechische Ausdruck. Und die Billigkeit ist nun so jedenfalls die vorherrschende Interpretation, die ich plausibel finde, nicht etwas anderes als Gerechtigkeit, sondern sie ist ein notwendiges Korrektiv in der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist also, wenn man so will, für Aristoteles Richtigkeit von Gesetzen, also von allgemein formulierbaren Anweisungen plus Billigkeit. Und dann wird wiederum deutlich, warum das gute Auge des Phronimos, des praktisch verständigen Menschen, zur Wirklichkeit der Gerechtigkeit in unserem Leben unabdingbar dazugehört. Okay, ich denke, das ist das, was ich für heute machen konnte, sagen konnte. Ich will es so halten, wie ich das auch bei anderen Vorlesungen immer halte. Ich will in der nächsten Vorlesung einsteigen mit einer etwa 10-minütigen Zusammenfassung der mir wichtigsten Punkte des heute Gesagten. Das scheint mir schon deswegen erforderlich, weil ja nächste Woche erfahrungsgemäß nochmal neue Leute da sind. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie bleiben dabei. Wenn nicht, reiße ich Ihnen auch nicht den Kopf ab. Alle, die Interesse an der Sache haben, freue ich mich, nächste Woche wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Erstmal Viertel vor. Mal gucken.
Ja. Können Sie vielleicht sagen, was ich brauche für einen Rechenschein?
Ja, Hausarbeit oder Klausur?